herzlich willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt in Teil 2 des Interviews mit Christian von Stramberg und meiner Mitarbeiterin Jessica Kepler. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter mit der nächsten Frage.
Ja, Christian, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte nach dem Tod eines Menschen? Also was müssen die Angehörigen da beachten?
Die wichtigsten Schritte, das kommt natürlich darauf an, in welchem Verwandtschaftsverhältnis oder man zu der Person steht. Wenn man natürlich die Ehefrau ist, ist es bei uns gut. Wir beantragen für die Ehefrau oder zusammen mit der Ehefrau die 3-Monats-Rente von der Deutschen Rentengesellschaft. Wir haben dafür ein Formular, was wir zusammen ausfüllen, aber zum Beispiel die Witwenrente, das obliegt leider den Angehörigen, also der Ehefrau, das selbst zu tätigen. Das dürfen wir als Bestatter leider nicht den Angehörigen abnehmen. Das heißt, dass wir aber natürlich dort die Anlaufstellen, die Adressen, Telefonnummern den Angehörigen weitergeben, wo sie sich melden müssen, dass sie da nicht noch recherchieren müssen. Dann natürlich Bankgeschäfte im Nachgang, auch für die Kinder. Mietverträge kündigen, Handyverträge kündigen, Kfz-Steuern, Auto abmelden, ummelden. Das ist natürlich dann nachher was, wo man halt schwer hinten dran sein muss, dass da die laufenden Kosten natürlich gestopft werden. Und heißt auch für die Angehörigen viel recherchieren mit Bankauszügen, mit Vertragswerken und setzt auch voraus, wenn man es den Angehörigen leicht machen will, dass man vielleicht ein bisschen Ordnung hat in seinem Ablagesystem.
Das stimmt, das ist immer gut, wenn da eine gewisse Grundordnung herrscht.
Oder zumindest, was ich halt den Angehörigen auch sehr, sehr nahelege, ist, wenn man doch langsam im gehobenen Alter ist, das unangenehme Thema mal auf den Tisch bringt und dann einfach mal sagt, wo sind die wichtigsten Unterlagen, wenn euch mal was passiert, wo muss ich an welchem Ordner rangehen, an welchem Schrank liegt was und können wir nicht einfach mal einen Notfallordner machen?
Ja, ich glaube, das ist ja ein ganz lustiges, gutes Stichwort für mich jetzt mal gerade an der Stelle, denn ich habe das auch so beobachtet und finde es sehr sinnvoll, einen solchen Ordner zu haben. Das hat mich wiederum jetzt dazu bewogen, einen solchen zu gestalten, weil ich die Notfallordner, die ich persönlich bisher kenne, ehrlich gesagt reichlich hässlich finde. Also wer ein schöneres Modell haben will, kann sich gerne an mich wenden. Nee, aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein, das war ein kleiner Exkurs. Ja, wir hatten gerade dieses lebzeitige Interesse angesprochen, sich schon mal im Vorfeld um den Tod vielleicht zu kümmern. Dazu hattest du noch was vorbereitet.
Genau, wie wichtig hältst du es denn, dass man sich bereits schon zu Lebzeiten Gedanken über die eigene Bestattung macht, um auch in dem Fall dann die Angehörigen zu entlasten?
Das finde ich nämlich ein sehr wichtiges Thema, wie vorhin schon mal angesprochen. Die Angehörigen werden sich in dem Moment in einem Notmodus, so nenne ich das gerne, einen Selbstschutzmodus befinden und sehr schnell sehr überfordert sind. Und man nimmt einen immensen Druck über allein schon die Frage, welche Bestattungsform kommt in Frage. Vorsorge finde ich dahingehend wichtig, dass auch das Finanzielle mal vielleicht geregelt ist oder dass man das Geld schon mal an die Seite legt und nicht die Kinder auf einmal da stehen und haben die finanzielle Belastung, dass vielleicht die Eltern auch nicht, wir leben ja heute in einer Gesellschaft von Altersarmut, auch da das Problem ist, dass für so Bestattungskosten kein Geld da ist. Deswegen finde ich das gerade wichtig, wenn man jetzt weiß, man ist 50, 60, kriegt seine Lebensversicherung ausbezahlt, dass man sich vielleicht da mal kurz unangenehmerweise diese Gedanken macht und dann vorsorgt in einem treuhänderischen Vertrag oder mit einem gesonderten Bankkonto, obwohl ich da halt immer sage, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, weil ein Bankkonto ist halt vor unserem Staat oder Finanzamt nicht sicher, währenddessen treuhänderische Verträge, Bestattungsvorsorge eine Dienstleistung ist, die schon gekauft worden ist, die natürlich nur später erfolgt und damit ins Schonvermögen verfällt. Und unantastbar für Staat, Finanzamt oder spätere Gläubiger durch Verschuldungen, die man schnell durch Intensivpflege erreicht. Man weiß ja nie, wie man im Alter nachher drauf ist. Auf einmal hat man Krebs, auf einmal fällt man die Treppe runter, sitzt im Rollstuhl im Alter mit 90 Jahren im Altenheim und man ist sehr pflegebedürftig. Das sind Kosten, die ganz schnell ein Vermögen aufzehren können. Und das würde damit einfach vorgesorgt werden, dass die Kinder und die Ehegatten nachher beide entlastet sind, wenn das kommt. Und so ein Vorsorgevertrag hat auch den charmanten Vorteil, dass wenn man so einen Vorsorgevertrag abschließt und dann lieber etwas, ich sage nicht übertrieben üppig, aber sagen wir mal so eine Notfallklausel einarbeitet, dass man sagt, so 300 Euro einfach für Notfälle, noch dafür besondere Wünsche oder Kostensteigerungen, die unabsehbar da sind, zum Beispiel Friedhofsgebühren, dass eine Stadt die Friedhofsgebühren so kalkuliert hat, dass wenn so ein Vertrag 20 Jahre liegt, da ist eine Verzinsung hinten dran. Aber die sind ja heutzutage bei Banken nicht mehr so extrem, dass man sagen kann, dass so eine Verzinsung eventuell Friedhofsgebühren auffangen kann. Wenn auf einmal 600, 700, 800 Euro Kostensteigerungen da sind, dann kann es auch passieren, dass ein Bestatter sagen muss, wir haben zwar vorgesagt, aber wir müssen nochmal 200, 300 Euro nachberechnen, leider. Da sehe ich halt, wir persönlich hier im Haus, das so, dass wir lieber so einen Notfallbetrag mit einplanen. Und wenn wir den nicht brauchen, geht er an die Hinterbliebenen zurück. Wenn keine Hinterbliebenen mehr da sind, weil man vielleicht Junggeselle ist und so alt war, kann man auch immerhin noch einen Verein benennen, der dann das Geld als Spende kriegt, die Restbeträge. Also das Geld ist ja nie verloren.
Ja, das stimmt voll. Sag mal, wie ist denn deine Erfahrung bezüglich so Sterbegeldversicherung? Gibt es ja auch. Ist eine Tendenz eher dahingehend erkennbar, dass da eher so Versicherungen abgeschlossen werden oder eher tatsächlich eine komplette Bestattungsvorsorge, wie du sie jetzt anbieten würdest?
Sehr gemischt.
Sehr gemischt, okay.
Sehr gemischt. Wir haben viele Menschen, die halt während ihrem berufstätigen Alltag schon so eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen haben, weil sie sich schon früh genug Gedanken gemacht haben. Dann mit dieser Versicherung zu uns kommen, sagen, wir möchten gerne einen Vorsorgevertrag machen, uns dann bei der Versicherung als Abbuchungsberechtigten benennen, dass wir dann auch, wenn dieser Fall eintritt, man ist ja ungern, dass man den Teufel an die Wand malt.
Ja.
Aber jetzt geht man davon aus, beide sitzen im Auto und es passiert was auf der Autobahn. Man muss solche Eventualitäten, auch wenn sie vielleicht bei 1000 Geschichten nur einmal vorkommen, man muss ja immer an alles bedenken in dem Moment. Und da ist es auch für uns als Sicherheit einfach da oder auch für den Angehörigen oder für beide, dass sie auch wissen, dass da die Versicherung Bescheid weiß, dass wir als Bestattungsinstitut berechtigt sind, abzubuchen. Was halt so eine Sterbegeldversicherung nicht abschließt, was die treuhänderischen Geschichten betrifft, aber wieder ist die Sicherheit, wenn mir jetzt zum Beispiel was passieren würde als Bestatter, würde der Treuhänder dafür Sorge tragen, zu sagen, der Herr von Stramberg, die Bestattung Mesen, die haben bei uns die Treuhandverträge und suchen sich dann einen neuen Bestatter, der diese Treuhandverträge zu den Konditionen übernimmt. Deswegen sind diese Treuhandverträge, die werden ja auch immer noch mal bei diesen Treuhandstellen überprüft, dass ich kein Preisdumping betreibe, dass das auch reell ortsübliche Preise sind, dass auch jederzeit ein anderer Bestatter sagt, für den Preis mache ich das. Und nicht da steht und sagt, der hat so Dumpingpreise, für den Preis fahre ich nun nicht mal raus, dass das nicht einfach passiert. Also da ist auch Kontrolle hinten dran. Deswegen lebe ich lieber mit diesen Treuhandstellenverträgen.
Okay. Gibt es denn viele eigentlich, die tatsächlich so eine Bestattung von A bis Z durchplanen im Vorfeld?
Es gibt viele Menschen,
also die sich... Also mit Musik und mit Blumen und mit das genau festgelegt ist, was da gewollt ist?
Ja, meistens schon. Wir haben das, sagen wir mal, von 10 Bestattungsfällen schon 2 bis 3 Mal.
Okay.
Dass dann so die Wünsche kommen. Also ich finde das schon bemerkenswert, wenn Menschen auch in ihr Testament explizit reinschreiben oder einen handschriftlichen Zettel bei den wichtigen Unterlagen drin haben, wenn ich sterbe, möchte ich das an meiner Beerdigung von Rieu Ave Maria gespielt wird, von Bach, das dient die Symphonie oder sonst was. Genauso hatten wir auch schon gehabt, dass auf dem Sterbebett gesagt worden ist, tut mir nur eingefallen, keine klassische Musik, aber ich hätte gern was von Unheilig gehört. Ich möchte, dass das gespielt wird. kommt alles vor. Ich bin Erfüllungsgehilfe. Wenn das die Familie sich für mich sich wünscht, ich bin da ganz wertfrei dran. Das Einzige, was halt, wo ich halt eingreifen würde, wenn es halt in ganz extreme Richtung politischer Gesinnung geht. Da würde ich halt dann eingreifen.
Du hast aber gerade ein Stichwort gegeben, ich kann das nicht ungenutzt verstreichen lassen. Du hast gesagt, wenn es im Testament geregelt ist, bitte an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, ich hatte das, glaube ich, in irgendwelchen vorherigen Podcast-Folgen schon mal erwähnt, aber das Testament ist kein guter Ort, um Bestattungsverfügungen zu treffen, weil in dem Moment, wo das Testament eröffnet ist und die Familienangehörigen davon Kenntnis erlangen, wenn sie es nicht gerade im Schrank gefunden haben, ist derjenige in aller Regel schon unter der Erde. Und dementsprechend bitte nicht im Testament, lieber auf einem separaten Zettel oder irgendwie in der Patientenverfügung zum Beispiel wäre auch ein guter Ort oder einen Bevollmächtigten direkt konkret damit mit den Informationen ausstatten. Und das wären definitiv gute Wege. Testament eher nicht so. So als kleine Anmerkung dazu noch von mir.
Wir finden ja auch meistens, sind ja keine richtigen, es sind ja einfach Wortlaute, diese machen meistens, wenn schon der Ehepartner, in der Regel meistens ist es schon der Mann, der bundesstatistisch zuerst stirbt, dass dann oder sich die Frau oder auch selten der Fall, der mal der Mann dann hinsetzt und sagt, mir hat das und das sehr gut gefallen, dann einfach niederschreiben für die Kinder. Ich möchte, dass das genauso wie bei meiner Frau ist, nur ich hätte gerne die Liederwünsche und sich da nur ihre Bestattungswünsche aufschreiben und mit meistens bei so ihrem Stammbuch mit dahinter klemmen. Und wir haben das oft der Fall, dass die Leute dann bei uns hier die Trauergäste sitzen und dann das Stammbuch aufmachen und dann auf einmal da ist ein Zettel drin auffallen. Oh, hier stehen Wünsche drin.
Das ist natürlich dann echt blöd. Also man sollte dann schon dafür Sorge tragen, dass das auch gefunden wird und dass die Leute wissen, wo sie danach suchen
sollen, genau, die Angehörigen. Ich weiß, es ist auch für Kinder nicht einfach, also über den Tod ihrer Eltern. Natürlich auch ich in dem Metier, wo wir arbeiten, ich will auch nicht unbedingt dann an den Tag denken, wenn es soweit ist, aber ich weiß, welche Wünsche meine Eltern zum Beispiel haben. Und es ist halt einfach mal wichtig, zumindest mal drüber gesprochen haben, welche Bestattungsform, Erd-, Feuerbeisetzung, ist ein Familiengrab vorhanden, will man das verlängern oder ist es gar nicht so wichtig für den Betroffenen, dass man sich doch einfach mal in der Familie zusammensetzt und mal drüber spricht und dann doch einfach mal, also wir bieten eine Beratung unverbindlich an. Ich nehme mir 2, 3, wenn es auch sein muss, 4 Stunden Zeit, wir führen ein Beratungsgespräch und das ist kostenlos. Wenn sich dann natürlich die Familie nach einem Jahr beschließt, zu sagen, wir haben das Vertrauen, wir haben es nochmal ein Jahr lang setzen lassen, alles, wir schließen dann einen Vertrag ab, da freue ich mich drüber. Und wenn sie sagen, wir gehen zum anderen, da freue ich mich zumindest, wenn ich Denkanstöße geben konnte.
Sehr schöne Haltung.
Ja, und hast du dir in dem Zusammenhang auch schon mal Gedanken über deine eigene Bestattung gemacht? Ist die schon geplant?
Ja. Ich will als gebürtiger, als Feuerwehrmann in unserer Familie in der 3. Generation nicht verbrannt werden. Also ich weiß das, weil ich bin nicht erzkatholisch. Ich bin katholisch erzogen worden und sonst was. Und für mich ist meine romantische Vorstellung vom Tod, dass ich als Sargbeisetzung beigesetzt werde. Und dann auch ganz klassisch im Eichensarg. Muss nicht das teuerste Modell sein, aber es gibt auch günstige Eichensärge schon. Und für mich ist es auch wichtig, weil ich eine Familienverbundenheit fühle bei uns sehr stark und auch für mich doch die Anlaufstelle des Grabs von meinem Opa und von meinem Opa immer noch gegeben ist, wenn wir oben am Arbeiten sind und sonst was, dass ich auch mal meine 5 Minuten Zeit nehme und davor stehe und mich innerlich mit meinen Großeltern mich stolz fühle, zu sagen, dass die das, was die geschaffen haben, dass ich das weiterführe, weiterbilde und weiter ausbaue, oder dass das für mich wichtig ist. Und deswegen möchte ich auch die Familienverbundenheit da weiterleben und auch dann her in der Familiengrabstätte auch beigesetzt werden. Das ist für mich das ist das Wichtigste für mich.
Das ist sehr schön.
Wenn es irgendwann nicht mehr erlaubt werden würde, als Sargbeisetzung zu erfolgen, dann von mir aus als Urne, aber Hauptsache an diese Stelle.
Ja, und du hast ja schon gesagt, du führst jetzt das Unternehmen hier in der 4. Generation weiter. Und aber wie finde ich denn einen Bestatter meines Vertrauens?
Natürlich die gegebenen Umstände, dass man sich mal Google zur Hand nimmt und mal anfängt, wenn man irgendwo zugezogen ist als Familie, dass man da mal einfach Bestatter googelt in der Region und sich da mal vielleicht auch mal vorstellt, beziehungsweise mal auch ganz unverbindlich, wie ich es eben schon gesagt habe, mal braten lässt und da auch vielleicht Sympathiewerte aufbaut. Das haben wir schon öfters gehabt, dass wir hier Menschen sitzen, haben sich braten lassen, Vierteljahr lang nichts gehört, auf einmal sitzen sie hier, sie waren von den drei Bestattern uns der sympathischste, deswegen machen wir jetzt doch hier den Vertrag. Das gibt es häufig, immer häufiger inzwischen. Ansonsten hat man ja oft Familienverbundenheit. Der Bestatter hat schon die Oma beerdigt, jetzt ist er bei den Eltern dran. Das ist ein Traditionsgeschäft dahingehend, was wir in den letzten 5 Jahren auch erlebt haben oder erleben durften, dass wir Ehepartner beerdigt haben und danach den hinterbliebenen Ehepartner danach von den Kindern den Auftrag bekommen haben, auch uns um diese Beisetzung begleiten zu dürfen. Was uns natürlich freut, dass das Vertrauen uns gegenübergebracht worden ist. Ansonsten Erfahrungsberichte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, dass man da einfach sich mal austauscht. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also ich würde immer auch sagen, immer mal einfach die Zeit nehmen, sich wirklich einfach mal auch so Bestattungsinstitute erstmal im Internet anzugucken, wie der Auftritt ist, mit denen persönlich vorzusprechen und einfach mal sich beraten zu lassen, welche Leistungsumfang bieten sie an, sich einfach mal vielleicht mal auch so mal ein Angebot erstellen zu lassen, da einfach in persönlichen Kontakt zu treten. Sympathiewerte sind auch meistens persönlich. Der kann am Telefon nett klingen, der kann im Internet nett aussehen und wenn man dann gegenüber sitzt und sich mit dem unterhält, dann sagt man, ja,
vielleicht doch lieber auch nicht.
Ja. Genau. Wie kann er sich darauf einlassen, auf diese Person in dem Moment? Werden Wünsche gehört oder fährt er seinen eigenen Film ab und versucht da jetzt irgendwas zwanghaft zu verkaufen? Das sind so Sachen. Ich würde mich auch niemals versuchen, hier einen Kunden, der zum Beratungsgespräch kommt, gleich was unterschreiben zu lassen. Das würde ich auch niemals einem raten, irgendwas unterschreiben. Sondern erst, wenn es soweit ist und konkret um so eine Bestattungsvorsorge geht, dann unterschreibt man ja diese Verträge. Aber vorher würde ich nichts unterschreiben, nur beim Beratungsgespräch.
Ist das für dich dann auch so eine Art K.O.-Kriterium für Kollegen, wo du sagen würdest, wenn das einer verlangt, da direkt was zu unterschreiben, dass du das irgendwie unpassend findest? Oder?
Ja, weil ich sag mal, wenn es ein Kleingedrucktes im Hintergrund gibt, das dann irgendwie vielleicht irgendwas verlangt, würde ich es schon als Kriterium sehen. Weil ich denke, ich bin hier als Dienstleister irgendwo ein bisschen in der Informationspflicht und führe ein Verkaufsgespräch und versuche natürlich auch mich, es ist ja wie bei jedem Gewerbe so, das machst du ja bei deinen Klienten genauso, dass du, wenn der sich jetzt informiert bei dir, dass du ja versuchst, dich schmackhaft zu machen für den Kunden. Natürlich versuche ich ihn von meinen Vorteilen zu überzeugen und jeder andere auch, aber wenn ich dann hingehen muss und den dann irgendwas so unterschreiben. Also das Einzige, was ist, wenn er sagt, ich möchte gerne ein detailliertes Angebot haben mit den Daten, das Einzige, was er bei mir nur unterschreibt, ist, dass ich die Daten richtig aufgenommen habe. Mhm. Und mehr auch nicht. Dass er einfach sagt, die Daten haben ihre Richtigkeit.
Mhm. Ja.
Aber es ist genauso wie Kosten für ein Beratungsgespräch, die man dann nachher bei einer folgenden Beisetzung dann gut rechnet. Also das sind für mich eigentlich unlautere Tricks.
Das
gibt's.
Das
also
nie gehört,
mir ist es schon zugetragen worden.
Okay.
Oder dass auch dann Leute hingehen und sagen, ja, das ist aber rechtlich verbindend, sie hat da damals was unterschrieben oder sonst was. Also ich finde das
so lang. Das wundert mich total. Ich habe irgendwie immer von den ganzen Bestattern so ein super seriöses Bild und ja, das so ja. Nach dem Motto, da gibt es gar keine schwarzen Schafe, aber
doch,
die kenne ich wahrscheinlich einfach nur nicht, Gott sei Dank.
Die gibt es leider immer wieder.
Mhm. Ah ja, klar, wie in jedem anderen.
Das sind genauso Sachen, auch schwarze Schafe, Treuhandverträge beim Bestatter, niemals über ein Sparkassenbuch machen. Dass man die Sparkassenbücher umschreibt, so also diese alten Sparbücher-Geschichten.
Ja.
Auf den Bestatter und schreibt.
Ach so.
Der Bestatter kann das Geld nehmen und ist weg.
Mhm.
Wenn der umgeht oder was weiß ich macht, und dann ist auch das Geld weg. Dann hat man auch keine Ansprüche mehr drauf. Deswegen diese Treuhandverträge oder was für Möglichkeiten gibt, aber niemals dem Bestatter irgendwie versuchen, das Geld, dass er vollen Zugriff jederzeit drauf hat. Würde ich nicht machen. Auch das sind auch diese Sterbegeldkonten, die verlangen vor Auszahlung immer die Sterbeurkunden zu sehen. Dadurch ist man, hat man auch die Sicherheit als Inhaber so einer Sterbegeldversicherung, dass der Bestatter dann keine Abbuchung vornehmen kann, ohne öffentliche Dokumente.
Ja, das ist ja echt jetzt nochmal ein spannender Hinweis gewesen, denke ich. Also ich glaube, das ist für den einen oder anderen bestimmt von Interesse. Ich glaube, ich bin soweit fertig mit meinen Fragen. Wir haben dich ja jetzt auch schon ganz schön gelöchert. Hast du noch was?
Nein.
Okay. Dann würde ich sagen, hast du noch vielleicht von dir, von deiner Seite aus was zu ergänzen, worüber wir jetzt noch nicht besprochen haben, Christian?
Nein, ich fand es auch sehr interessant, eure Fragen zu beantworten, welche euch da bewegt haben. Weil ich denke, das ist ein sehr umfangreiches Thema und absolut, man soll sich damit wirklich frühzeitig mal auseinandersetzen. Sich mal 2-3 Wochen, auch wenn es jemandem unangenehm ist, mit diesem Thema beschäftigen, welche Unterschiede es gibt, welche Bestattungsformen werden vor Ort angeboten oder woanders der Seebestattung zum Beispiel. Mm. Ist ja jetzt klar, dass das hier in unserem Rheingau oder Rheinhessen nicht geht, sondern eher in Norddeutschland. Man soll sich auch mal informieren über Vor- und Nachteile, die dann entstehen. Ich denke zum Beispiel an Friedwald. Was ist, wenn der Ehemann stirbt, der ist jahrelang Auto gefahren, die Frau hat keinen Führerschein, war immer drauf, da fährt kein Bus hin. Das sind keine richtigen Wege. Was macht man im Friedwald dann? Die Kinder wohnen nicht mehr in der Nähe. Das sind so viele Gedankenpunkte, die kann man frühzeitig klären, Vor- und Nachteile jeder Grabart aufzählen, sich mal vor Augen führen lassen und dann kann man auch wirklich schnell eine Entscheidung treffen, die danach wirklich zu 100% so ist, dass du sagst, die ganze Familie ist glücklich damit.
Also jetzt hast du schon angesprochen, den Friedwald, das hatte ich ja in der Vergangenheit schon mal mit dir, das Thema. Und ich meine, mich irgendwie erinnern zu können, dass du da nicht so der Riesenfan von dem Friedwald-Gedanken bist. Oder gebe ich das jetzt falsch wieder?
Ich bin, das heißt, ich finde das Konzept, was hier dran steckt, ist ein sehr schönes Konzept. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben hier einen städtischen Friedhof. Jeder Bürger, der in der Stadt wohnt, bezahlt Steuern. Diese Friedhöfe werden auch von Steuern mitfinanziert. Natürlich tragen die sich durch diese Gebühren nachher auch noch Folgekosten selbst, wie zum Beispiel Wassergebühr, die da oben, dass jeder mal seine Blümchen gießt, jeder schmeißt seine Blumen nachher weg zu den Jahreswechsel. Da sind Abfallkosten, die entstehen, die werden durch diese Gebühren geregelt. Auch genauso die Verwaltungskosten und dass da jemand den ganzen Tag Rasen mäht oder die Hecken schneidet oder die Wege kehrt und sauber hält. Genauso haben wir hier auf dem Bingerwaldfriedhof auch Baumbestattungsmöglichkeiten, was nicht so beworben wird, dadurch viele nicht wissen. Mhm. Aber hier fährt ein Bus bis vor die Haustür. Mhm. Die Leute können geteerte Wege gehen bis fast an den Baum. Selten sind Bäume nicht über den geteerten Weg zu erreichen. Und dann hat man den Vorteil, auf dem Friedhof ist immer irgendwo einer am Arbeiten. Mhm. Wenn man alt ist, irgendwann verwirrt ist oder nicht mehr gut zu Fuß ist und man bei großer Hitze einen Kreislauf Zusammenbruch kriegt und muss sich hinsetzen, braucht Hilfe, ist die Garantie dafür, dass jemand im Wald nicht dabei ist, groß, dass man da vielleicht 1, 2, 3 Stunden sitzt, ohne dass jemand helfen kann, während das auf dem Friedhof immer einer ist, der jemanden findet. Und wir haben das gerade vor 2 Wochen wieder gehabt, dass wir hier oben auf dem Friedhof einen alten, verwirrten Mann hatten, der zusammengeklappt ist bei der Hitze und nicht mehr konnte, dem wir dann aber zum Glück schnellstmöglich helfen konnten, mal mit einem Schluck Wasser, mit einem Apfel und den an den Eingang gefahren haben und da der Arzt mal nach ihm gucken konnte. Mhm. Ich weiß nicht, wie das oben im Friedwald passiert wäre.
Mhm. Irre, worüber man sich alles eigentlich Gedanken machen müsste. Aber das ist tatsächlich nochmal ein Aspekt mit der Erreichbarkeit eines Friedwaldes im Vergleich zum Friedhof, der sicher nicht zu vernachlässigen ist und den ich aber so in der Vergangenheit gar nicht berücksichtigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, dafür sind wir ja heute hier, um genau diese Dinge mal von dir zu erfragen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind jetzt soweit durch und ich möchte euch nochmal ganz herzlich danken, beiden, dass ihr mit dabei wart und Christian, dass du alle unsere wirklich umfangreichen Fragen komplett vollständig beantwortet hast und ja, dir jetzt wirklich auch viel Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank. Und dir, lieber Zuhörer, Zuhörerin, auch vielen Dank, dass du so lange uns begleitet hast und dir das angehört hast. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal in der nächsten Folge auch wieder mit dabei und es hat dir gefallen. Tschüss!